Hast du Lebensmittelvorräte im Haus? Ich finde es sinnvoll, für alle Fälle vorbereitet zu sein. Ganz gleich, ob ich krank im Bett liege, Hochwasser die Straßen unpassierbar macht oder ein Sturm die Stromversorgung unterbricht. Für ein paar Tage kann ich mich immer selbst versorgen. Ich bin Volker, das Vorsorge-Eichhörnchen. Und auf ernährungsvorsorge.sachsen.de gebe ich dir wertvolle Tipps, wie du dir einen schlauen Vorrat anlegen kannst. Also bis gleich auf ernährungsvorsorge.sachsen.de.
Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Es gibt Tage, da weiß man gar nicht, womit man anfangen soll. Genauso ein Tag war der Mittwoch in dieser Woche. Donald Trump wird wieder Präsident in den USA. In Berlin, man verzeihe mir das schräge Bild, platzt die Ampel. Und in Sachsen beenden CDU, SPD und BSW ihre Sondierungsgespräche. Die Welt, der Bund und Sachsen stehen an diesem 6. November vor einer ungewissen Zukunft und vor großen Herausforderungen. In dieser Folge Thema in Sachsen wollen wir die Lage einmal überblicken, die Dinge irgendwie etwas sortieren und einordnen. Ich bin Fabian Deike und begrüße jetzt den mir per Videoanruf zugeschalteten Politikwissenschaftler der TU Dresden, Yannick Treiber. Guten Tag, Herr Treiber.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, Herr Treiber, ich sagte gerade schon, man weiß nicht, womit man anfangen soll. Ich kann mich irgendwie in meinem Journalistenleben kaum an irgendeinen Tag erinnern, an denen so viele Dinge, außergewöhnliche Dinge im politischen Betrieb passiert sind, wie an diesem Mittwoch. Jetzt ist ein Tag danach. Wie haben Sie das alles wahrgenommen gestern?
Ja, es war dann schon irgendwann ganz schön viel, was man verarbeiten muss und worüber man sich dann vielleicht Gedanken macht, zumal es ja dann immer so scheibchenweise kam. Also morgens war klar, dass das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris eben nicht knapp ist, sondern dass Donald Trump sehr deutlich gewinnt. Dann kam dem Tag über die Meldung, dass die Sondierungsgespräche vom BSW abgebrochen wurden hier in Sachsen und dann abends eben, ja, doch schon auch zu etwas späterer Stunde, dass es auch mit der Ampelkoalition alsbald vorüber sein wird oder jetzt mittlerweile ist.
Blicken wir vielleicht beim Sortieren der Lage vielleicht zuerst auf Sachsen, bietet sich ja an, Thema in Sachsen. Da haben CDU, SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht, Sie sagten es gerade, die Sondierungsgespräche beendet. Was weiß man denn schon über die genauen Gründe? Es soll ja letztlich, soweit ich informiert bin, am Friedensthema gescheitert sein.
Ja, also berichtet werden da verschiedene Themen. Das Friedensthema dürfte zentral sein. Es soll aber angeblich auch beim Thema Haushalt, also Finanzen und bei der Migration gehakt haben. Und es gibt auch Berichte, dass man sich nicht einigen konnte, eine Formel zum Schutze Israels bzw. des jüdischen Lebens einbringen zu können in diese Dokumente, die man dort aushandelt, also Frage Israel-Palästina. Aber natürlich, die Friedensformel war ja schon von vornherein, auch in den anderen Ländern, in denen jetzt verhandelt wird, Knackpunkt. Also da wird man sich wahrscheinlich schwer getan haben, eine Formulierung zu finden. Gerade weil beim BSW ja immer der Druck da ist, das zu machen, der auch aus Berlin von der Bundesebene kommt.
Über dieses Thema Berlin sprechen wir gleich noch im Verlauf, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Vielleicht noch auf diese Sondierungsgespräche isoliert geschaut hier in Sachsen. In den vergangenen Wochen liefen diese Gespräche, um es vorsichtig auszudrücken, nach außen still. Also man muss schon sagen, da wurde gut dicht gehalten, es ist wenig nach draußen gedrungen. Aber offensichtlich im Inneren lief das alles andere als still ab. Zwischendurch gab es mal, das ist das, was auch vielleicht so präsent noch ist, hat die SPD einen Sondierungsstopp eingelegt, weil sich das BSW einem AfD-Antrag im Landtag angeschlossen hatte. Da ging es um den Corona-Ausschuss, der jetzt initiiert werden soll. Und in der CDU rumorte es auch, es gab offene Briefe, in denen sich gegen eine Koalition mit dem BSW ausgesprochen wurde. Da waren auch dann sächsische Politprominenz, die diesen Brief, diesen offenen Brief gezeichnet hatten. Also das waren so die beiden Dinge, die, wo man wahrnehmen konnte, deutlich Misstöne aus den Reihen der sondierenden Parteien. Vor diesem Hintergrund, wie absehbar war es denn, dass genau dieser Punkt erreicht wird, dass die Gespräche scheitern?
Es war zumindest etwas, was man hätte einkalkulieren müssen oder was man sicherlich auch einkalkulieren musste. Also ich hätte es durchaus für möglich gehalten, dass man sich einigen kann und zu einer Koalition zusammenkommt, weil es ja am Ende auch um ganz reale Machtoptionen geht. Also Teil einer Landesregierung zu sein oder die sogar anzuführen im Falle der CDU ist ja nichts Banales oder was man mal so eben macht. Da hängt ja auch relativ viel dran. Und das ist auch schon ein immenser Anreiz, dann auch zu Kompromissen zu finden. Aber wie ich es gerade schon angerissen habe, ich glaube, wir dürfen uns da auch nichts vormachen, dass dieses Scheitern der Gespräche von Anfang an eine Sache war, die da im Raum stand und die auch eine Möglichkeit war.
Michael Kretschmer sagte dann auf einer Pressekonferenz gestern auch, ich zitiere mal den Satz und das schließt jetzt den Kreis zu dem, was Sie vorhin schon mal erwähnt hatten. Zitat, diese Entscheidung ist keine, die in Sachsen getroffen wurde. Hier hat jemand in Berlin entschieden. Wer damit gemeint ist, dürfte klar sein, Sarah Wagenknecht. Wie schätzen Sie das ein? Konnten die BSW-Vertreter in Sachsen überhaupt in irgendeiner Weise frei und eigenmächtig verhandeln, sodass man klar an einem Tisch zusammensaß oder war das gar nicht möglich?
Ich denke schon, dass das prinzipiell möglich war und sowohl aus Sachsen als auch aus den anderen Bundesländern Thüringen, Brandenburg werden die Gespräche von den Verhandlungsführern vor Ort ja als vertrauensvoll und konstruktiv beschrieben. Ich denke schon, dass das der Fall ist, weil ja die lokalen Akteure, sei es jetzt eben in Sachsen oder in Thüringen, Brandenburg, natürlich ein Interesse daran haben zu regieren und auch dahin teil zu sein. Ich denke, dass es da um zwei Dinge geht. Zum einen die Notwendigkeit, diese Dinge einfach gewissermaßen absegnen zu lassen, dann in Berlin von Sarah Wagenknecht, also wie man es dann in deren Sprache nannte, gemeinsam zu diskutieren oder gemeinsam zu entscheiden, ob man das macht oder ob man es nicht macht. Und zum anderen einfach der Umstand, dass es ja in Thüringen über diese Frage der Regierungsbeteiligung, dieser Friedensformel schon zu einem Konflikt innerhalb der Partei gekommen ist, also zwischen Katja Wolf und auf der Landesebene und Sarah Wagenknecht auf der Bundesebene und dass man wahrscheinlich entsprechend dort keine weitere solche Situation in Sachsen haben wollte, sowohl von Seiten der lokalen Akteure als auch aus Berlin heraus.
Also hat man da innerhalb des BSW sozusagen eine Schlussfolgerung, Lehre gezogen, die man übertragen hat auf diese Notierungen möglicherweise dann in Sachsen. Jetzt hatten wir schon gesagt, gescheitert sind die Gespräche an der Position zum Frieden und dieser gemeinsamen Formulierung zum Umgang mit Israel beispielsweise. SPD und CDU sagten im Anschluss auch dann am Mittwoch, dass man sich bei landespolitischen Themen eigentlich inzwischen relativ einig gewesen sei. Jetzt bleibt man mal vielleicht das bei dem Friedensthema, weil das ein sehr prominentes und zentrales für das BSW ist. Dieses Thema Friedenspolitik, das ist ja keins, das in Sachsen entschieden wird. Das ist ja etwas, was auf Bundesebene entschieden wird, was in Europa entschieden wird oder eben dann zwischen Regierungen von Nationalstaaten, die da irgendwie zueinander finden müssen. Das wird ja nicht in Sachsen, in Dresden, im Landtag vermittelt, ein wie auch immer gearteter Frieden. Wieso können also daran Sondierungsgespräche scheitern?
Weil diese Frage, auch wenn sie auf der Landesebene, Sie haben das sehr umfänglich ausgeführt, ein reines Symbolthema ist, weil trotzdem das gewissermaßen das Lebenselixier für das BSW ist, oder zumindest sehen Sie das so, dass die Frage dort nachdrücklich für einen wie auch immer gearteten Frieden einzutreten, eben ein zentraler Wahlgrund ist, das BSW zu unterstützen. Und natürlich die Sorge besteht, dass die Unterstützung für diese Partei sehr schnell wieder sehr stark nachlässt, wenn man diese Position nicht bis zur letzten Konsequenz ja durchzieht. Auf der anderen Seite ergibt sich natürlich so aus politischem Kalkül auch eine Möglichkeit, die anderen Parteien unter Druck zu setzen und die eigene Position zu stärken, wenn man sich eben nicht so leicht auf Sachen einigen kann. Also wahrscheinlich will das BSW oder zumindest die Bundesführung des BSW auch gar nicht so ein, sage ich mal, sehr angenehmer, sehr einfacher Koalitionspartner sein.
Nun ist es aber Wesen der Demokratie, dass man Kompromisse findet. Und das klingt ja jetzt weniger nach Kompromissbereitschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und die Frage ist dann letztendlich auch, ob das BSW längerfristig gesehen, wenn wir uns vielleicht die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre angucken, überhaupt dann Teil von Koalitionen sein kann. Wir werden ja jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich die Gespräche in Thüringen dann final entwickeln, wie sie sich in Brandenburg final entwickeln. In Brandenburg war man ja mit der Friedensformel etwas zufriedener in Berlin. Aber wenn der Eindruck entsteht, dass das BSW überhaupt nicht zuverlässig ist oder auch überhaupt keine Kompromisse erzielen will, es vielleicht überhaupt gar nicht konstruktiv ist durch diese Konstruktion der dirigierenden Bundesebene, dann ist man vielleicht, zumindest wenn das die politischen Möglichkeiten erlauben, auch einfach sehr schnell raus aus dem Spiel. Weil andernfalls Rein politisch gesehen wäre das BSW ja durchaus sowohl für die CDU als auch zumindest in Teilen für die SPD ein interessanter Partner. Also sie sind zum einen konservativ, migrationskritisch, so ein Stück weit auf der Ebene aufgestellt, lehnen diverse als identitätspolitisch verschriebene Politikinhalte ab, das passt halt gut für die CDU, sind aber auf der anderen Seite auch sozialstaatlich aufgestellt, was für die SPD wiederum eine gute Möglichkeit wäre, die eigenen Forderungen der Nachdruck zu verleihen.
Also ist es letztlich irgendwie ein Machtgedanke, der da dem Ganzen zugrunde liegt, der das Kartenhaus dann zum Zusammenfallen bringt?
Definitiv. Und dieser Machtgedanke besteht eben nicht primär auf der Landesebene, sondern auf der Bundesebene. Also wenn wir die Frage stellen, was will denn die Bundesführung des BSW, dann geht es bei Sarah Wagenknecht nicht ganz eindeutig um die Bundesebene. Sie ist ja auch eine Bundespolitikerin, sitzt im Bundestag. Und da spielt wahrscheinlich für ihre Überlegungen die einzelne Landesregierung in, ja auch, muss man sagen, kleineren Bundesländern, wie zum Beispiel irgendwie Thüringen mit 2, Sachsen mit 4 Millionen Einwohnern, keine übermäßig große Rolle.
Nun ist aber die, ich nenne es mal vielleicht mit einem popkulturellen Begriff behaftet, die Fanbase des BSW ja eher im Osten zu finden. Also ja. Ist es doch, wäre es doch für das BSW nur logisch, wenn man zeigen könnte, im Osten sind wir in der Lage, auch eine Regierung mitzugestalten, mitzustellen. Gräbt sich das BSW dann mit diesem Schritt zurück nicht irgendwie die Zustimmung bei der eigenen Klientel wieder ab?
Ich kann mir gut vorstellen, dass kurzfristig dieser Kurs erfolgreich sein kann, weil man eben mit dieser nachdrücklichen Konsequenz, von der wir eben schon sprachen, das Friedensthema durchsetzt. Aber mittel- und langfristig gibt es dann eben die Problematik der eigenen, in Anführungsstrichen, Unfähigkeit, Teil einer Regierung zu werden, also die eigene Politik auch tatsächlich umzusetzen. Auf der anderen Seite weiß natürlich auch Sarah Wagenknecht, weiß auch die BSW-Führung, dass diese Themen im Bund entschieden werden und wahrscheinlich will man entsprechend diesen Druck, diesen politischen Druck auf die Bundesebene kanalisieren.
Aber es ist da letztlich etwas Wesentliches verspielt worden. Das BSW hat es ist sehr jung, diese Partei, wurde auch sehr kritisch gesehen, gerade auch von der CDU. Aber diese Partei hat es ja trotzdem geschafft, jetzt anders als beispielsweise eine AfD, zu der ja eine Brandmauer hochgezogen worden ist, man hat es ja geschafft, dass die in Anführungsstrichen etablierten Parteien mit dieser neuen Partei sich an einen Tisch gesetzt haben. Diese Möglichkeit, dass das wieder passiert, die wurde doch jetzt aber eher verspielt.
Das werden wir sehen. Das würde ich so nicht pauschal sagen, weil natürlich aus bestimmten Ergebniskonstellationen bei Wahlen bestimmte Notwendigkeiten entstehen. Aber Sie haben natürlich insofern recht, dass die, ja, ich sag mal, sehr ausgestreckte Hand, die Offenheit gegenüber dem BSW, die sowohl der Linken, also der Ursprungspartei quasi des BSW, als auch der AfD seit jeher verschlossen ist, dass die natürlich in dem Maße nicht mehr stattfinden wird. Weil ja, und das hat man ja auch in diesen Statements von den anderen Parteien, von der SPD, von der CDU und so weiter immer wieder gemerkt, dass einfach auch eine gewisse Frustration darüber besteht, dass alles das, was man vor Ort tut, irgendwie in Berlin abgesegnet werden muss und dass also das diese Verhandlung auf der Lokalebene nur, ich sag mal, bedingt gültig ist.
Sie hatten gerade schon auf Brandenburg und Thüringen verwiesen. Blicken wir nochmal jetzt vielleicht über den Tellerrand. Glauben Sie, dass dieses Scheitern der Gespräche dann jetzt letztlich noch sowas wie eine Signalwirkung haben kann für die Parteien, die eben auch in diesen beiden ostdeutschen Bundesländern damit am Tisch sitzen und mit dem BSW verhandeln?
Ja, auf jeden Fall dahingehend, dass eben diese Idee, dass man hier vielleicht sogar ein neues Regierungsbündnis für den Osten in Anführungsstrichen hat, dass die erstmal so nicht durchzuhalten ist. Also, dass man sich vielleicht auch eben nach anderen Optionen umsehen muss. Also sei es jetzt eine CDU-Minderheitsregierung oder seien es ganz andere Konstellationen. Und weil natürlich dann innerhalb der CDU auch die Stimmen lauter werden und insofern auch in Anführungsstrichen Recht bekommen, die Brandmauern abzubauen. Also sowohl zur AfD, es gab ja in dieser Woche angeblich Gespräche zwischen Michael Kretschmer und Jörg Orban, aber auch die Brandmauer zur Linken, was ja eine Diskussion ist, die vor allen Dingen in Thüringen geführt wird.
Was das mit den genauen Konstellationen und dann auch vielleicht in Sachsen speziell jetzt für Auswirkungen hat, sprechen wir auch gleich noch drüber. Vielleicht noch ein Punkt, der jetzt hier an der Stelle ganz gut passt. Wenn so eine, also man hat sich auf diese Sondierungsgespräche begeben, man hat so eine gewisse Perspektive dann auch den Menschen im Land gegeben, da passiert jetzt etwas. Es ist natürlich keine Garantie, dass dann auch daraus irgendwie eine tragfähige Regierung entsteht. Trotzdem ist ja so ein Platzen von Gesprächen, so ein Stopp, so ein Beenden ja auch wieder etwas, was das mit Menschen macht. Glauben Sie, dass so ein Gesprächsstopp das Vertrauen in die Politik stärkt, also dass man eben eher sagt, da stehen Parteien für eine klare Haltung ein, oder passiert genau das Gegenteil, dass eben dann so ein nicht zustande kommen von Kompromissen und so eine ja offensichtliche nicht vorhandene Kompromissbereitschaft eher zu der Situation führt, dass die Verdrossenheit nur zunimmt.
Beide Varianten sind möglich und werden sicherlich auch vertreten sein. Also wenn Sie entschiedener Gegner des BSW sind, weil Sie sich sagen, das ist eine SED 2.0 Kaderpartei, dann werden Sie wahrscheinlich nicht unbedingt traurig darüber sein, dass diese Partei nicht Teil der nächsten Landesregierung sein wird. Es zeigt aber eben all denjenigen, die zum Beispiel auch monieren, dass an der AfD eben so vorbeiregiert wird, denen gibt das ja gewissermaßen recht. Also warum geht man nicht auf die AfD zu, macht dort dann eine Regierung, die hätte auch mit irgendwie über 60% eine doch sehr stabile Mehrheit. Aber man hat ja die leidige Brandmauer aus Sicht dieser Menschen. Und die fühlen sich natürlich bestätigt und auch bestärkt zu sagen, dass dieser Kurs der CDU da falsch ist.
Konkret, wie geht's denn jetzt weiter, nachdem diese Sondierungsgespräche gescheitert sind? Es eben jetzt nicht danach aussieht, dass sich da eine Regierung findet.
Ja, also denkbar sind verschiedene Varianten. Zum einen wäre es möglich, dass die CDU vielleicht mit der SPD zusammen, vielleicht aber noch ganz anders, eine Minderheitsregierung bildet. Das hat ja Michael Kretsch mal lange ausgeschlossen, ist aber, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so kritisch dem gegenüber. Schwierigkeit bei dieser Variante wäre, dass es in der Regel mehrere Partner braucht, um einen Gesetzesbeschluss durchzubringen, es sei denn, man verlässt sich eben auf die AfD, dann wären es genug Stimmen. Mit der Kollaboration mit der AfD könnte man eben natürlich auch einen gewissen, sage ich mal, politischen Druck erzeugen, weil man sagt, wir holen uns notfalls auch die Zustimmung über die AfD. Das wird dann aber sicherlich wieder Verstimmungen auch innerhalb der CDU auslösen.
Und die anderen sicher auch in Reihen der SPD, die ja genau mit der CDU zusammen dann arbeiten müsste.
Das auf jeden Fall. Also auch bei den anderen Parteien, bei den Grünen genauso, bei der Linken genauso. Und die zweite Variante wäre eben, dass, wenn sich keinerlei Möglichkeiten ergeben, dass dann bis zum nächsten Jahr im Februar keine Wahl des Ministerpräsidenten zustande kommt und dann wäre nach der sächsischen Landesverfassung der Landtag aufzulösen, also Neuwahlen.
Das bedeutet, es könnte also passieren, dass zeitgleich zu den Bundestagsneuwahlen so um und bei dann auch zur selben Zeit in Sachsen eine Landtagswahl anstehen könnte.
Ja, also wahrscheinlich nicht genau zur selben Zeit, aber es wären halt einfach Sachen, die so im ersten Halbjahr, vielleicht sogar noch im ersten Quartal dieses Jahres ablaufen, also des nächsten Jahres.
Kommen wir nochmal auf diese Konstellationen vielleicht zurück, welche Optionen es da gibt. Es wäre also möglich, jetzt eine Minderheitsregierung zu bilden unter CDU-Führung mit Ministerpräsident Michael Kretschmer an der Spitze.
Ja.
Wenn, danach sieht es ja aus, die SPD da mit dabei wäre, also im Prinzip diese Stimmen mit dazugeben würde, würden ja ungefähr, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube 10 Stimmen würden fehlen, bis zu dem Punkt, wo man dann mehrheitlich ein Gesetzesvorhaben durchbringen könnte. Das sind 10 Stimmen. Es ist ja im Wahlkampf oder in der Zeit vor der Wahl, wo die Grünen von Kretschmer als Hauptgegner bezeichnet wurden, also ist eher unwahrscheinlich, dass da jetzt kollegial freundschaftliches und wohlgesonnenes Verhältnis da im Landtag vorherrschen dürfte. Mit den Linken sieht es nicht anders aus. Mit denen will die CDU nicht zusammenarbeiten und mit der AfD eben auch nicht. Die Frage ist, und die steht im Raum und die wird auch diskutiert unter Experten. Ich möchte also Ihre Meinung wissen zu dieser plakativen Frage. Wird Sachsen unregierbar?
Nein, ich glaube nicht, dass Sachsen unregierbar wird. Also natürlich sehen wir, dass die politische Stabilität, wie wir sie vielleicht noch vor ein paar Jahren gekannt haben, aus auch vor Kenia-Koalitionszeiten, also sagen wir mal so bis 2014 vielleicht, beziehungsweise sagen wir mal bis 2019 spätestens, dass diese Zeiten einfach vorbei sind, auch was die Stabilität, die Dauer von Regierungen und auch die Frage der dauerhaften Nutzung von Mehrheitsregierungen zum Regieren betrifft. Ich glaube nicht, dass Sachsen unregierbar wird. Ich meine, wir haben jetzt in Thüringen zum Beispiel auch eine gesamte Legislaturperiode lang eine Minderheitsregierung gehabt, die abgesehen von einigen Spitzen eigentlich mehr oder weniger geräuschlos gearbeitet hat. Da gab es diese Kemmerich-Geschichte 2020 und gegen Ende der Legislatur hat die CDU zweimal mit der AfD Anträge durchgebracht, aber sonst funktionierte das eigentlich. Also ich denke, die Frage ist eher, auf welcherlei neue Modelle müssen wir uns einstellen. Also auch zum Beispiel darauf, dass solche Konstellationen öfter mal scheitern. Also vielleicht der Wahlzyklus eben nicht beim gesetzlich vorgesehenen von 5 Jahren bleibt, sondern vielleicht auch mal der Landtag aufgelöst werden muss.
Also was dann durchaus weniger Verlässlichkeit auch mit sich bringen würde.
Das auf jeden Fall. Aber das ist generell die Frage bei diesen fehlenden, wechselnden oder wie auch immer gearteten Mehrheiten abseits von einer Regierungskonstellation.
Weil Sie gerade Thüringen ansprachen, da gab es ja diese Minderheitsregierung. Letztlich der große, in Anführungsstrichen, Gewinner aus dieser Situation, aus dieser Phase, war nicht die Partei, die diese Minderheitsregierung geführt hat, in dem Fall die Linke mit Bodo Ramelow. Die sind abgestürzt bei der vergangenen Landtagswahl in Sachsen. Wenn jetzt beispielsweise dann eben auch eine Minderheitsregierung, die CDU sich auf eine solche Minderheitsregierung als führende Partei einlassen würde, die Gefahr steht doch im Raum, dass eben dadurch, dass es so schwierig wird, dann Mehrheiten zu finden, dass es dann auch so zähe Prozesse gibt, das geht doch dann eher, das haftet doch immer einer Führung mehr an. Glauben Sie, deshalb wird vielleicht dann auch eher nicht dieser Weg dahin gegangen, einfach um das Risiko nicht einzugehen, verantwortlich zu sein oder verantwortlich gemacht zu werden dafür, dass der Laden dann eben nicht so rund läuft?
Man riskiert definitiv die Abnutzung, auch in zähen Verhandlungen, in dauerhaften Verhandlungen, in vielleicht auch wechselnd gutem oder schlechtem Vertrauen. Ich meine, im optimalen Fall könnte die CDU natürlich sich auch dadurch stärken, dass sie dann als Regierungspartei ihr Programm eben viel stärker durchsetzt. Auf der anderen Seite besteht eben das Risiko dieser Verwässerung, dieser Abnutzung. Also man kann das nicht so richtig
Also ich,
sagen.
das große Risiko der Abnutzung ist doch, dass die AfD in Sachsen noch stärker wird und wir dann gar nicht mal über die CDU als stärkste Kraft reden werden. Das ist ja jetzt schon knapp.
Ja, auf jeden Fall. Das Risiko besteht aber, denke ich, generell. Also auch wenn jetzt zum Beispiel die CDU im Falle einer Koalition sehr stark in bestimmten Themen auf andere Parteien zugehen müsste. Gerade wenn wir über Sachen wie Migrationspolitik sprechen, zum Beispiel, wo ja davon auszugehen ist, dass die SPD nicht diesen stark, ja, restriktiven Kurs fahren möchte, dann ist das natürlich immer was, wo die AfD den Finger in die Wunde legen kann. Und wir haben ja eben auch gehört, dass es wohl bei den Sondierungen gehakt haben muss bei der Migrationspolitik. Und ich kann mir eigentlich weniger da Reibungspunkte zwischen BSW und CDU als zwischen den anderen Parteien und der SPD da vorstellen.
Es wird also auf jeden Fall spannend, die nächsten Wochen in Sachsen werden. Wir beobachten das natürlich weiter sehr gespannt, was da jetzt in Sachsen passiert. Meine Kollegen von Sächsischer Zeitung, Leipziger Volkszeitung und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit denen wir bei der SZ zusammenarbeiten, bleiben da natürlich dran. Immer dann, wenn es etwas Neues gibt, erfahren Sie das auf sächsische.de, lvz.de und rnd.de. So, dieser kurze Werbeblock in Sachen Sachsen zwischendurch. Jetzt hatten wir in Sachsen gerade schon den Bezug hergestellt zum Thema Neuwahlen und das bringt dann uns direkt zum nächsten Thema, denn Neuwahlen könnten auch auf Bundesebene schon eher als ursprünglich angedacht schon Anfang des kommenden Jahres stattfinden. Grund dafür ist, wie hier schon erwähnt, dass die Ampelregierung bestehend aus SPD, FDP und Grünen am Ende ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Abend Finanzminister Christian Lindner rausgeworfen und anschließend angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen zu wollen. Ja, dieser gesamte Vorgang war beispiellos. Wie haben Sie, Herr Treiber, diesen Abend erlebt, was da passiert ist und was bedeutet das denn jetzt?
Ich muss sagen, ich war überrascht, in welchem Tonfall, in welcher Wortwahl Olaf Scholz dieses Statement, was er dann im Kanzleramt gab, ja, abgehalten hat. Also normalerweise erlebte man ihn ja immer relativ ruhig, fast schon ein bisschen dröge, irgendwie nicht sonderlich begeisternd. Also wir haben jetzt lange amerikanischen Wahlkampf verfolgt. Vergleichen Sie doch mal amerikanische Politiker mit Olaf Scholz.
Ich kenne nur auf TikTok die Aktentasche von Olaf Scholz.
Das ist ja noch so eine Geschichte, aber diese Rede und in der man schon gesehen hat, wie auch wütend, wie verärgert er ist. Und dann wirklich Christian Lindner direkt anzugreifen, immer wieder zu sagen, er sei verantwortungslos, er sei kleinkariert und also habe quasi keinen Sinn für die politischen Notwendigkeiten. Das war schon, ja, sicherlich unerwartet. Es war natürlich auch der Beginn des Wahlkampfes. Also wenn Sie so wollen, war das eben die Wahlkampferöffnungsrede von Olaf Scholz. Aber es war schon gerade auch für, sage ich mal, deutsche politische Verhältnisse ein Paukenschlag, dass sich Menschen politisch so angehen, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie Opposition und Regierung in einer Generaldebatte im Bundestag sind, aber Leute, die eigentlich mal
Wo man
zusammen
es ja auch erwartet, dass da auch mal in Anführungsstrichen die Fetzen fliegen, aber
aber
jetzt.
Streit wird intern gehalten in der Regel. Also man versucht ja meistens, dass sowas nicht so sehr nach außen dringt. Also natürlich, das gibt es in allen Regierungen. Das gab es auch schon zu Zeiten der Großen Koalition, als zum Beispiel die CSU damals gedroht hat, wenn Sie sich erinnern, wegen der Migrationspolitik aus der Großen Koalition rauszugehen. Das gab es alles schon, ja, aber doch jetzt auch an die Presse rauszugehen in dieser Deutlichkeit, das ist schon.
Ja, gebe ich Ihnen recht, man hatte beim Ansehen und Anhören der Statements aller Beteiligten, also jetzt nicht nur Scholz, Habeck und Lindner haben ja dann auch noch gesprochen, Habeck zusammen mit Annalena Baerbock, mit der Außenministerin. Also man hatte beim Anhören dieser Statements den Eindruck, dass das zum Teil auch schon irgendwie wie einstudiert wirkte, wie schon länger in der Schublade liegend, dass diese Reden schon mehrfach vom inneren Ohr sozusagen gehört worden sind von den Sprechenden. So als ob irgendwie schon klar war, was an diesem 6. November passieren wird, dass das zu Ende gehen wird und man eben schnell auf Wahlkampf umschalten muss. Die Vertrauensfrage hat er jetzt Olaf Scholz für den 15. Januar angekündigt. Warum erst in 2 Monaten?
Also, es gibt eine offizielle und eine inoffizielle und vielleicht auch eher tatsächliche Antwort. Die offizielle Antwort darauf ist, dass man aus politischer Verantwortung bis zum Ende dieses Jahres noch die wichtigen Sachen durchbringen möchte, auch mit Unterstützung der CDU. Also heute, während wir hier sprechen, wird im Bundestag diese parteiübergreifende Resolution zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland debattiert. Es sind noch ein, zwei andere Punkte, die Olaf Scholz ja auch genannt hat. Die Ukraine-Hilfe dürfte zum Beispiel dabei auch eine Rolle spielen. Und dem will man gewissermaßen noch Raum und Zeit geben. Der andere Grund, der nicht genannt wird, der aber einfach da ist, man möchte keinen Wahlkampf in der Weihnachtszeit führen. Niemand möchte das im politischen Berlin, weil es einfach undankbar ist, weil es nichts ist, was die Leute wollen, weil es auch die Parteien einfach unheimlich abnutzt in ihrem Inneren, wenn sie zu ihren Mitgliedern sagen, okay, du willst jetzt, was ich zu deiner Oma zum Adventskaffee fahren. Nein, du kannst jetzt bitte Wahlplakate aufhängen und einen Stand machen. Also wir haben uns ja in den letzten Jahren so ein Stück weit auch daran gewöhnt, dass die Bundestagswahlen einfach im Frühherbst sind. Die sind nach dem Sommer, das schöne Wetter, da können Sie als Wahlkämpfer, können Sie Events machen, die können Sie draußen machen. Also man möchte auch einfach keinen Wahlkampf in der Weihnachtszeit. Und sich natürlich selber damit auch noch ein Stück weit Zeit verschaffen. Weil wenn Olaf Scholz zum Beispiel jetzt in dieser Sitzungswoche die Vertrauensfrage stellen würde, dann wäre also die Wahl spätestens, wenn der Bundespräsident dann tatsächlich zeitnah den Bundestag auflöst, wäre die Wahl, dann sagen wir mal so Mitte, Anfang Mitte Januar fällig. Und das heißt, sie hätten dann über Silvester, Neujahr hätten sie die Wahlkampfhauptphase. Und sie müssten ja in den Parteien auch diese Aufstellungen und alles, was jetzt erst so langsam anläuft in den Parteien, teilweise ist es schon erledigt, teilweise ist es noch nicht erledigt, all diese Dinge müssten sie jetzt dann innerhalb von, ja, 2 Monaten ermöglichen.
Auf der anderen Seite, und da sind wir beim dritten Thema, das eben auch für unseren Podcast jetzt wichtig ist, hatten wir die Wahl in den USA mit einem Wahlsieger Donald Trump. Der sogenannte Inauguration Day, also der Tag, an dem die Machteinführung des Präsidenten ist, die ist Ende Januar. Deutschland, und das ist nach diesem Wahlergebnis klar, muss in Europa eine größere Führungsrolle noch einnehmen, als es das ohnehin schon hat. Blicken wir auch auf den Krieg in die Ukraine, Ukraine-Hilfen, militärische Unterstützung und so weiter und so fort. Da läuft doch jetzt aber auch Zeit davon.
Definitiv. Ich möchte ja auch daran erinnern, dass wir auch beispielsweise noch immer keinen verabschiedeten Haushalt für das nächste Jahr haben, weil sich die Ampelregierung darauf nicht einigen konnte. Und definitiv wird es notwendig werden, dass unter Donald Trump Europa eben unter der Führung von Deutschland, vielleicht auch von Frankreich und Emmanuel Macron ist ja auch politisch geschwächt, sich da einfach einer eigenen Orientierung besinnt, eben nicht mehr den USA da nur folgt oder sich darauf verlässt, dass die USA es schon irgendwie richten werden. Das gilt ja auch nicht nur um die Ukraine, es geht auch um die eigene Sicherheit, die eigene Verteidigung, die eigene Frage, wie stellt man sich strategisch auf in der Welt? Und da ist natürlich ein politisch, aber eben auch wirtschaftlich geschwächtes Deutschland keine Kraft, die da wirklich selbstbewusst vorangehen kann.
Die Bundes-CDU hat an diesem Donnerstag, also einen Tag nach dem Ampelaus, direkt gefordert, man soll die Vertrauensfrage schon nächste Woche stellen. Also will man in der CDU, Sie sagten vorhin Wahlkampf in der Weihnachtszeit, das ist eher unchristlich, möchte also die CDU, doch Wahlkampf eher dann in der Weihnachtszeit?
Nein, ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Es geht wahrscheinlich darum, jetzt den politischen Druck maximal zu erhöhen, denn für die CDU steht natürlich jetzt auch einiges auf dem Spiel. Wir haben ja vor einigen Minuten über das BSW gesprochen und was die so mittelfristig erreichen wollen. Und das kann man natürlich unter anderen Vorzeichen auch auf die CDU übertragen. Also wenn die CDU jetzt bis zur Neuwahl Serviceopposition für die gescheiterte Ampel spielt und brav alle Anträge der jetzt rot-grünen Koalition irgendwie mitmacht, dann verliert man ja das eigene Profil. Die CDU hat ja seit dem Abtreten von Angela Merkel und spätestens seit Friedrich Merz am Ruder ist sehr stark auf Angriff geschaltet, ist wieder etwas stärker in so eine rechtskonservative Richtung gegangen, die sie früher schon einmal hatte. Man hat gewissermaßen diese Merkel-Zeit rückabgewickelt. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir unterstützen noch jetzt 2, 3 Monate eben diese abgeschaltete Ampel, dann macht man sich ja selber keine Freude damit, beziehungsweise man schadet sich selbst politisch und deswegen muss man erst einmal mit einer möglichst starken Maximalforderung da reingehen und sagen, bitte macht es nächste Woche gleich.
Schönes Wort übrigens, Service-Opposition.
Ja, das ist ja was die FDP hat sich, glaube ich, damals als Service-Opposition in der vergangenen Legislatur bezeichnet. Wir werden ja sehen, ob sie im nächsten Bundestag noch vertreten sein wird. Nach den aktuellen Umfragen sieht es ja nicht so gut aus. Auf der anderen Seite, deswegen macht man das ja. Man erhofft sich gewissermaßen den Befreiungsschlag dadurch, diese schreckliche Ampel jetzt losgeworden zu sein und dass dann Menschen in großer Zahl sagen, danke FDP, ihr seid unsere Retter in Anführungsstrichen und dann kommen eben die Prozente zurück. Ich muss aber sagen, dass ich mir das nicht so recht vorstellen kann, weil eben die Frustration über die FDP bei, glaube ich, auch vielen, die die Partei mal gewählt haben, relativ groß ist. Und viele von diesen Menschen werden jetzt bei der CDU sein. Zumindest darüber erklärt sich auch das starke Abschneiden der Partei.
Blicken wir vielleicht, weil Sie gerade so mit also Sie sagen zwar keine Beliebtheitswerte, aber Sie zielen auf die eben gerade ab. Blicken wir ein bisschen voraus. Die Zustimmungswerte aller Ampelparteien sind aktuell schlecht.
Ja.
Ich weiß, Politikwissenschaftler haben keine Glaskugel vor sich stehen. Trotzdem die Frage immer wieder von Journalisten, was prognostizieren Sie denn, wie das für SPD, Grüne und FDP nächstes Jahr weitergehen könnte? Die FDP, die wird es sicher, und das weiß man, wenn man jetzt Umfragen sich anschaut, die wird es schwer haben, überhaupt irgendwie über die 5%-Hürde zu springen.
Ja, also wir können die einzelnen Parteien ja mal so ein bisschen durchgehen und fangen wir wieder mit der FDP an, beziehungsweise machen wir weiter. Und bei der FDP fällt es mir tatsächlich schwierig zu sehen, welche Optionen sich für die Partei ergeben. Also selbst wenn wir annehmen, dass die FDP das Glück hat, durch dieses Ampelaus jetzt ein paar Prozentpunkte mehr zu bekommen und dann es mit vielleicht 5, 6, 7% wieder in den Bundestag zu schaffen, selbst dann ist ja die Frage, welches Regierungsbündnis soll sie denn anstreben. Möglich wäre natürlich, dass die CDU so stark wird, dass es für Schwarz-Gelb reicht. So sieht es aber aktuell nicht aus. Also als wir das letzte Mal Schwarz-Gelb hatten, 2009 war das, da hatte die CDU einfach Werte, die an der absoluten Mehrheit gekratzt haben. Wenn nicht gekratzt haben, aber nah dran waren, über 40%, davon kann jetzt aktuell gar nicht mehr die Rede sein. Also die Jamaika-Geschichte ist ja damals auch gescheitert, 2017, also auch eigentlich kein Bündnis, das man unbedingt möchte, zumal ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass sich die Grünen darauf einlassen würden, weil die Grünen dann einfach diejenigen wären, die aufgerieben werden. Also machen wir mit denen weiter. Die Grünen haben auch verloren, aber gar nicht so unglaublich viel im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen. Was aber daran liegt, dass bei den Grünen der Abstieg ja eigentlich schon in der letzten Wahlkampfphase kam. Also wenn wir uns erinnern, die Grünen waren so eine gewisse Zeit vor der Bundestagswahl 2021, waren die wirklich auch auf Augenhöhe. Deswegen gab es ja auch damals diese Trielle statt der Duelle, wo Annalena Baerbock noch dabei war. Und dann ging es aber relativ schnell abwärts. Also die Grünen werden wahrscheinlich, wenn sich da nicht noch groß etwas verändert, einfach auch auf dem ähnlichen Niveau ihr Ergebnis halten. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch immer sein, dass noch spannende politische Sachen passieren, die sich dann irgendwie ändern. Es ist ja de facto so, dass man sich auf mehr oder minder darauf geeinigt hat, nicht mehr so sehr auf Annalena Baerbock zu setzen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit der vorgezogenen Wahl, aber mehr auf Robert Habeck. Und vielleicht ist das ja eine Option, die dann am Ende mehr Menschen anspricht. Und bei der SPD, ja, schwierig. Die SPD erspart sich natürlich aktuell eine sehr unangenehme Debatte, nämlich die Debatte um die Person Olaf Scholz. Weil wenn wir jetzt keine vorgezogene Neuwahl erleben würden, dann hätte ich Ihnen gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass spätestens Anfang des nächsten Jahres die Debatte um die Person Olaf Scholz beginnt, weil er eben nicht profilstark genug ist, weil er zu unbeliebt ist als Bundeskanzler, weil er zu schwach ist. Aber jetzt wird es innerhalb dieser kurzen Zeit, und ob die Wahl jetzt im Januar oder im März ist, spielt keine Rolle, wird es keinen neuen Kandidatenauswahlprozess geben. Man wird keine Gründe finden, sozusagen einen noch besseren Kandidaten zu haben. Also Olaf Scholz bleibt sehr wahrscheinlich am Ball für die SPD. Und ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass sie all das, was sie jetzt verloren haben, an Zustimmung wieder aufholen. Auf der anderen Seite denke ich, und das hat man auch gestern schon in der Rede von Olaf Scholz gehört, dass diese Stärkung des sozialpolitischen Profils jetzt sehr stark wieder eine Rolle spielen würde. Also es gab ja schon vor einigen Wochen dieses Strategiepapier, das in der Vorstandsklausur eben herumgereicht wurde, was ja vor allen Dingen sozialpolitische Forderungen enthielt. Und wir haben das auch gestern gesehen. Also man wird jetzt wahrscheinlich wieder sehr stark auf Rente gehen und ähnliche Themen. Und wir werden sehen, inwieweit das verfängt.
Jetzt haben wir über die Parteien gesprochen, die in der Regierung waren, die es im Hinblick auf eine Neuwahl dann eher schwer haben, sie auch sich schwer tun werden, aufgrund dieser mangelnden Beliebtheitswerte. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch politisch gesehen Gewinner. Wer sind denn die größten Gewinner aus dem Scheitern der Ampel?
Ja, der größte Gewinner ist definitiv die CDU, weil sie jetzt wieder eine reale, zwar sehr reale Machtoption hat. Also die CDU steht in den Umfragen gut da. Wir sehen, dass eine an der CDU vorbeigehende Regierung gescheitert ist. Und für die CDU ergeben sich dann, je nachdem, wie es dann politisch aussieht, verschiedene Optionen. Also schwarz-rot, vielleicht schwarz-grün, schwarz-BSW, glaube ich jetzt eher nicht. Also die CDU aus ihrer Sicht kommt in womöglich in die komfortable Situation, sich den Koalitionspartner sogar auswählen zu können.
Wenn es denn einer reicht.
Wenn es denn einer reicht, aber da, wenn die CDU wirklich, wie es aktuell so aussieht, so um die 30% holt, dann ist das durchaus eine Option, die wahrscheinlich ist, dass es vielleicht für einen Koalitionspartner reicht, wenn denn zum Beispiel eben die Grünen oder die SPD nicht allzu schwach abschneiden. Vielleicht gibt es auch wieder ein Dreierbündnis, das ist natürlich möglich. Aber dann ist halt die Frage, was macht man? Also macht man dann die Kenia-Koalition auf Bundesebene? Denkbar, aber halte ich nicht für übermäßig wahrscheinlich. BSW, darüber haben wir ja vorhin schon ganz ausgiebig diskutiert.
Die wahrscheinlich auch auf Bundesebene nicht den, sag mal, den Stellenwert haben, wie sie ihn jetzt in ostdeutschen Bundesländern haben.
Ja, also BSW wird da nicht so sehr die Rolle spielen, wahrscheinlich. Aber ist wahrscheinlich auf Bundesebene auch nichts, was man möchte. Ich glaube, auf Bundesebene sind dann die Diskrepanzen doch zu groß, um dort zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Auch aus politischem Kalkül, also aus einer Partei, wo man auf der einen Seite sagt, die ist russlandnah und antiamerikanisch und so weiter. Ich glaube nicht, dass man das in einer Merz-CDU machen würde. Dann bliebe noch die AfD. Die AfD profitiert natürlich auch davon, von dieser Situation, von der Unzufriedenheit mit der Politik, von der aktuellen Situation, Wirtschaftsflaute und so weiter. Aber die Verlegenheit, die berühmte Brandmauer einzureißen, wird es wahrscheinlich auf Bundesebene nicht so stark geben, weil natürlich die AfD auf Bundesebene zwar wesentlich stärker ist als bei der vergangenen Wahl 2021, aber auch nicht so, dass sie im Bereich von Schwerminorität oder ähnlichem ist.
Was aber festzuhalten ist aus all diesen Vorgängen, wenn ich jetzt auf Sachsen blicke und eben jetzt auch auf den Bund, die AfD geht aus all diesen Sachen gestärkt hervor.
Ja, natürlich, weil das Vertrauen in Politik sinkt, weil die zugestandene Lösungskompetenz bei den anderen Parteien sinkt. Also der Eindruck entsteht, die kriegen das nicht so richtig hin. Da ist angeblich dann immer viel Gerede, aber es kommt aus Sicht der Leute, die da unzufrieden sind, eben nicht sonderlich viel bei rum. Und dann hat die AfD ja nun auch konkrete politische Forderungen. Also man kann das nicht immer nur mit Protest erklären. Sie hat auch konkrete politische Forderungen, die sich einfach einer wesentlich größeren Beliebtheit erfreuen als noch vor einigen Jahren. Also gerade das Migrationsthema. Beim Migrationsthema, wenn Sie die Umfragen angucken, ist einfach die Stimmung gekippt. Während vor einigen Jahren die Bevölkerung noch sehr aufnahmebereit, sehr migrationsfreundlich war, viele Leute da durchaus optimistisch waren, ist die Stimmung, was das Thema betrifft, mittlerweile sehr schlecht. Und wir sehen noch immer kein entscheidendes Umsteuern, weil sich die aktuelle Koalition dazu nicht so recht durchringen konnte oder wollte.
Wobei, jetzt komme ich nochmal auf das Statement von Olaf Scholz zurück. Er auch dann bei seiner Erklärung nach dem Entlassen des Finanzministers sagte, was diese Regierung denn alles geschafft hatte, auch unter Beteiligung der FDP unter anderem mit. Und da sagt er eben auch, wir haben es geschafft oder Deutschland habe es geschafft, im Vergleich zum Vorjahr die illegale Immigration um die Hälfte zu reduzieren. Das ist ja etwas, was an Zahlen belegbar sein muss. Ist ja ein Erfolg. Warum glauben Sie, ist es dann trotzdem so, dass die größte Kompetenz für Migrationspolitik dann aber nicht den Parteien zugeschrieben wird, die da jetzt gerade an der Regierung waren, sondern eben all jenen, die es nicht sind, unter anderem eine AfD und eine CDU?
Weil man natürlich, wenn man in der Opposition ist, die etwas komfortablere Möglichkeit hat, dort mit auch sehr radikalen und sehr weitreichenden Forderungen reinzugehen. Also es gab ja teilweise auch aus der CDU, ich glaube, es war sogar Michael Kretschmer, der gesagt hat, wir brauchen jetzt erstmal gewissermaßen Stopp und Nullmigration. Das ist natürlich eine Forderung, die nicht realistisch ist, wenn sie nicht an allen Grenzübergängen entsprechend quasi bewaffnete Bundespolizisten wollen, die dann jeden zurückweisen, der sich
Sachsen
nicht...
Sachsen geht den Weg mit einer Grenzpolizei, also nur als Stichwort.
Genau, aber... Trotzdem können sie das ja nicht letztendlich sozusagen durchkämpfen. Und es gibt ja auch Menschen, die hierher kommen und einen juristisch sauberen, einen rechtlich haltbaren Anspruch haben. Also sei es jetzt aus der Flüchtlingskonvention, sei es nach dem Asylrecht. Und da kann man natürlich dann mit Forderungen reingehen, die viel radikaler sind. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es beispielsweise in der SPD gegen diese Verschärfung auch immer wieder Widerstand gab. Es gab zum Beispiel einen offenen Brief, dass die SPD doch ihre Migrationspolitik nicht verschärfen möge. Im Raum steht diese GEAS-Reform, also das gemeinsame europäische Asylsystem, was auch bei den Grünen, bei der SPD eben umstritten ist. Also ja, die Regierung ist deutliche Schritte in der Verschärfung gegangen, aber diejenigen, die wirklich maximal einen Wechsel in der Migrationspolitik fordern, sind damit einfach noch nicht zufrieden.
Olaf Scholz hat aber auch angesprochen auf andere Erfolge, die er auf seine Regierungsarbeit oder auf die Regierungsarbeit seiner der von ihr geführten Ampelregierung verbuchen möchte. Beispielsweise nannte er da die Beschleunigung bei Ausbau erneuerbarer Energien von Genehmigungsverfahren. Die Inflationsrate sei gedrückt reduziert worden im Vergleich zum Vorjahr, deutlich reduziert worden. Und auch der Punkt Energiesicherheit, also dass man jetzt nicht wie vor 2 Jahren, als der Krieg in der Ukraine begann, vor der großen Frage stand, wie bekommt man im nächsten Winter die Wohnzimmer warm, zu einem halbwegs noch verträglichen Preis. Auch das ist ja geregelt worden in irgendeiner Weise. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, warum gelingt es oder ist es dieser Regierung bisher nicht gelungen, tatsächliche Erfolge auch als solche zu bezeichnen und auch durchdringend für die Bevölkerung wahrnehmbar zu bezeichnen?
Das ist sicherlich zum einen eine kommunikative Frage, also wie weit kann man die eigenen Erfolge tatsächlich nach außen kommunizieren, gewissermaßen verkaufen. Es ist aber auch eine Frage, inwieweit diese Themen eben in der öffentlichen Debatte Relevanz genießen. Also nehmen wir mal den Ausbau erneuerbarer Energien, der sicherlich, wenn wir die Zukunftsgewandtheit des Landes diskutieren, ein wesentlicher, ein relevanter Punkt ist. Gleichzeitig sehen wir, dass die Nachfrage nach solchen Politikinhalten in den letzten Jahren maßgeblich abgenommen hat, gerade über den Ukraine-Krieg. Also man erinnere sich auch an die Sache mit, wie lange laufen die Atomkraftwerke noch und so weiter. Also der Eindruck entsteht, dass gewissermaßen, wenn es eng wird, viele, die vorher gesagt haben, jawohl, erneuerbare Energien und lass uns das machen und das brauchen wir, dann im Zweifel sagen, okay, dann ist es halt doch das LNG-Gas oder so, Hauptsache, dass wir eben nicht im Kalten oder im Dunkeln sitzen. Also die Prioritäten haben da, glaube ich, ein bisschen abgenommen. Aber allgemein ergibt sich auch dieses Stimmungsbild, dass die Ampel nicht viel erreicht hat. Und das, wie gesagt, mag sicherlich in manchen Bereichen gar nicht so der Fall sein. Aber wenn diese Stimmung einmal dominiert, dass es schlecht läuft, und die hat ja auch bei den Partnern dominiert. Also man hat das ja auch gemerkt. Also gerade die FDP ist ja auch sehr stark auf diesen Punkt draufgegangen. Wir erreichen nichts mehr. Wir müssen jetzt die Lösung herbeiführen. Dann.
Beobachter in Berlin sagen, gekippt ist die Stimmung, also wahrnehmbar gekippt mit dem Heizungsgesetz.
Ja. Sicherlich, weil sich da natürlich die Ampel intern, aber auch mit anderen politischen Akteuren so ein Stück weit überworfen hat und weil halt auch viele, die normalerweise diesen Kurs stützen, gesagt haben, das war jetzt mit dem Holzhammer und es muss jetzt kommen und weil, ja, man da sicherlich auch ungeschickt war und das als, ja, alternativlos dargestellt hat. Also wir erreichen unsere Klimaziele nicht, wir können keinen Klimaschutz machen, dies, das, wenn wir jetzt nicht dieses Heizungsgesetz machen. Man hätte das sicherlich auch einen anderen Weg gehen können und gehen sollen. Also warum hat man zum Beispiel nicht ein Förderprogramm aufgesetzt, hat gesagt, okay, wenn ihr eure Heizung neu macht, dann kriegt ihr dafür eine Förderung. Das gab es zum Beispiel in Ländern wie Italien, dass energetische Sanierung gefördert wurde und dann nimmt meinetwegen die Förderung dann übers Jahr ab, um einen Anreiz zu setzen, das zu machen in den nächsten, was weiß ich, 5 Jahren. Aber dann kam ja schon wieder der Punkt, wo dann klar geworden wäre, das will aber zum Beispiel die FDP nicht bezahlen, solche Förderungen. Also gerade auch die Förderung, die dahinter stand, auch in der jetzigen Fassung dieses Heizungsgesetzes, war ja einer der wesentlichen Streitpunkte. Und das war, glaube ich, immer so ein bisschen auch das Problem. Und das Spannende ist ja, die Hauptkonfliktlinie verlief ja eigentlich gar nicht so entlang der SPD, sondern zwischen den Grünen und der FDP. Also die Grünen wollen Klimaschutzmaßnahmen, die FDP will aber keinen sozialen Ausgleich dafür.
Und keine staatlichen Eingriffe.
Und keine staatlichen Eingriffe. Und das war ja eigentlich das. Und da war das Heizungsgesetz gewissermaßen ein Brandbeschleuniger dafür, ja.
Hinterher ist man immer schlauer, aber hätte man nicht schon viel eher dann die Reißleine ziehen sollen, wenn man das schon nach dem Heizungsgesetz gemerkt hat?
Ja, das ist, denke ich, immer eine schwierige Frage, die natürlich auch subjektiv ist. Man könnte auch als Gegenargument dafür halten, dass es einfach dazugehört, dass man auch in Koalitionsregierungen vielleicht Streit und verschiedene Meinungen hat, die aber eben konstruktiv austrägt und im Interesse einer gemeinsamen guten Regierung gemeinsam das Land voranzubringen, auch diese vielleicht persönlichen Befindlichkeiten zurückstellt. Das haben ja sowohl Christian Lindner als auch Olaf Scholz gestern in ihren Reden betont, dass sie das jeweils getan hätten, der andere aber eben nicht, dass man das zurückstellt und dann eben gemeinsam eine Lösung findet. Aber jetzt scheint auch auf der persönlichen Ebene das Ganze eben so weit zerrüttet zu sein, dass es eben nicht mehr geht.
So, persönliche Ebene ist irgendwie für mich gerade ein Stichwort, um nochmal auf den letzten Aspekt, auf das letzte große Thema hier umzuschwenken, nämlich die US-Wahl. Dort geht es natürlich, Sie sprachen das vorhin schon mal an, in der Politik, im politischen Betrieb durchaus persönlicher zu. Auch die Angriffe, die persönlichen Angriffe untereinander, gerade in Wahlkampfzeiten, das haben wir gesehen im Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris, die gehörten dort dazu. Jetzt ist Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden, also er wird der nächste US-Präsident werden. Lassen Sie uns vielleicht auf diese Lage blicken, auf die ganz große Lage blicken. Ich sprach es vorhin auch schon mal an, dass der Sieg von Donald Trump auch Auswirkungen hat auf das, was in Europa passiert, auf das, was in Deutschland passiert. Was kommt denn mit Trump auf uns jetzt zu?
Das ist natürlich immer so ein Stück weit schlecht berechenbar. Deswegen sind ja auch viele internationale Akteure so verunsichert. Aber was sicherlich auf uns zukommen wird, ist eben, dass wir als Europäer uns mehr auf eben eigene Orientierung, sage ich mal, im außenpolitischen und in großen globalen Fragen besinnen müssen, weil die USA unter Trump sehr wahrscheinlich sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch zum Beispiel einen eher protektionistischen oder eben einen eigenen Weg gehen werden, weil man eben sagt, America first und sagt, wir machen unser Ding und ihr sollt das selber machen. Oder vielleicht erinnern Sie sich noch an die letzte Trump-Legislatur, da wollte er ja zum Beispiel, dass die ihren fairen Anteil bezahlen zur NATO, also pay their fair share, also da ging es darum, dass wir unsere Verteidigungsausgaben hoch genug ansetzen. Also irgendwo dazwischen wird sich das bewegen.
Und sehen Sie Deutschland in dieser Rolle in Europa, die es nun mal hat, eine Führungsnation zu sein und in dieser aktuellen politischen Verfasstheit, wie das Land eben ist, überhaupt dieser Rolle, die dem Land beikommt, gewachsen?
Das wird, denke ich, eine große Herausforderung, das zu schaffen. Ich will das nicht pauschal verneinen, aber gerade wenn wir uns wirtschaftliche Fragen angucken und daran hängt ja dann auch viel, also wie viel Geld kann man denn ausgeben? Wie stark ist die eigene Wirtschaftsleistung? Wie sieht es denn politisch aus? Stehen wir, denke ich, deutlich schlechter da als beispielsweise 2016 bis 2017, als Trump das erste Mal ins Amt gekommen ist. Und das heißt, diese Möglichkeit, sich eben auf einen eigenen Weg, eine eigene Politik zu besinnen, ist dadurch natürlich auch eingeschränkt, zumal auch ganz Europa an sich viel stärker unter Druck steht. Wir haben eben den Krieg in der Ukraine, wir haben aber auch den Umstand, dass die politischen Fliehkräfte in Europa größer geworden sind. Also dass wir eben zum Beispiel Länder wie Ungarn haben, die sehr stark sich mittlerweile doch auch nach Russland orientieren. Und Viktor Orban war auch damals schon am Ruder politisch, aber eben durch diesen Konflikt das Ganze nochmal instabiler geworden ist. Dann haben wir andere Länder, die wiederum sehr pro-Ukraine sind, weil sie sehr stark antirussisch sind. Auf der anderen Seite auch verschiedene Regierungen, die eben als eher europaskeptisch gelten, beziehungsweise diesem europäischen Vereinigungsprozess als sehr skeptisch gegenüber gelten. Also die Lage ist sicherlich auch für Deutschland schwieriger geworden, weil Deutschland eben geschwächt ist politisch und wirtschaftlich und zum anderen auch innerhalb Europas diese Einigkeit nicht mehr wirklich da ist.
Die sollte aber schnellstmöglicher eigentlich hergestellt werden, denn Donald Trump macht auch keinen Hehl daraus. Er hat in seiner ersten Amtszeit ja auch gesagt, dass, beziehungsweise es war so ein Übereinkommen auch mit Wladimir Putin, dass die Welt in Einflusssphären aufgeteilt gesehen wird. In welcher Stelle dieser Einflusssphären mischt sich denn da Europa ein? Das ist ja irgendwie in der Mitte jetzt, auch wenn wir gerade die Konflikte uns anschauen.
Ja, also die allgemeine oft vertretene Auffassung ist, dass diese multipolare Welt, wie wir sie eben seit Ende des Kalten Krieges haben, eine ist, und das sehen wir, denke ich, auch, die wesentlich instabiler ist, weil natürlich viel mehr Staaten aufstrebend, oft auch über wirtschaftliche, aber eben in der letzten Konsequenz auch über militärische Macht versuchen, dadurch ihr eigenes Standing, ihren eigenen Einfluss eben zu vergrößern. Wir müssen ja nicht nur jetzt auf die großen Player wie die USA gucken, sondern die Frage ist, was will zum Beispiel China? Was wollen die Chinesen? Die Chinesen wollen natürlich auch entsprechenden Einfluss haben, erstmal wirtschaftlich, wenn es dann zum Beispiel zum Handelskrieg zwischen China und den USA kommt, was durchaus eine Möglichkeit ist, weil natürlich Trump auch hohe Zölle gegen chinesische Produkte will.
Ist von 60% Strafzöllen die Rede,
teilweise.
Genau, also auch eine Sache, die natürlich dann für uns als Europäer nicht unbedingt einfacher ist, aber auch, wenn wir uns die BRICS-Staaten allgemein anschauen, also dann haben wir Staaten wie Indien, Staaten wie Brasilien, Länder mit einer großen Einwohnerzahl, die natürlich auch ihre eigenen Interessen haben. Und wir müssen uns da oder dürfen uns da nichts vormachen. Wenn Sie in Indien leben oder in Brasilien, dann ist nicht Ihr erstes Augenmerk darauf, wie es jetzt Menschen in der Ostukraine geht, weil das ist weit weg, wie für uns Konflikte zum Beispiel in Afghanistan weit weg sind.
Als ein Weg oder ein Schlüssel dafür, dass sich die Gesamtlage entspannt erholt, ist, dass der Krieg in der Ukraine endet. Da sind sich, glaube ich, irgendwie alle einig über das, wie dieser Krieg zu Ende geht, darüber wiederum nicht. Und jetzt schließt sich doch irgendwie wieder der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs. In Sachsen sind die Sondierungsgespräche an einer Friedensformel gescheitert, bei der es eben auch um den Ukraine-Krieg ging, aber eben auch darum, dass beispielsweise das BSW nicht möchte, dass in Deutschland US-Raketen stationiert werden. SPD und CDU, die waren da eher dafür. Und jetzt kommt eben Trump ins Spiel, der angekündigt hat, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden zu können. Das ist eine Aussage, die er mal getätigt hat, weil er aus seiner ersten Amtszeit herausrührend vorgibt, Verbindungen zu Putin zu haben oder zu ihm einen Draht zu haben, der das irgendwie ermöglicht. Wie realistisch, erstens, ist das denn, dass Trump wirklich Frieden herstellen kann? Und die zweite Frage, die sich anschließt, was wäre denn das für ein Frieden?
Also diese 24 Stunden sind sicherlich utopisch und sind gewissermaßen eine rhetorische Figur, die Trump da benutzt. Auf der anderen Seite würde ich die außenpolitische Wirkmacht nicht unterschätzen. Wir sehen das oder haben das ja gesehen, dass Trump zum Beispiel auch nach Nordkorea gefahren ist und Gespräche mit Kim Jong-un geführt hat. Also dort auch, nachdem man sich erst als irgendwie Raketenmann und mein Atomknopf ist viel größer und viel mächtiger als deiner, nachdem man sich da erst auf fast schon kindlich primitive Art und Weise mit ja seltsamen Aussagen belegt hat, dann doch irgendwie zu Gesprächen gekommen ist. Also ich will das gar nicht oder würde das gar nicht zu sehr kleinreden. Auf der anderen Seite denke ich, dass das Interesse von Donald Trump, was eben primär den USA gilt, nicht darin gelegen ist, jetzt wirklich in Europa, also gerade auch in Mitteleuropa, Mittelosteuropa, also die Länder, die quasi Angst haben, nach der Ukraine als nächstes dran zu sein, dass das Interesse groß darin liegt, die territoriale Stabilität dieser Länder oder auch generell die Sicherheit dieser Länder letztgültig mit allen Sachen durchzukämpfen, sondern dass es eher darum geht, eine Art Deal auszuhandeln aus seiner Sicht. Das ist ja auch das, wofür Trump unter seinen Anhängern sehr beliebt ist, eben diese Idee des Deals aushandelns, weil er eben ein Geschäftsmann ist Und wahrscheinlich wird man auch diese ganze Ukraine-Geschichte eher als Deal sehen, als Trade-off und dann sagen, okay, dann behaltet ihr halt irgendwie die Krim und der Donbass wird entmilitarisiert, was weiß ich. Aber es wird definitiv, das können wir, glaube ich, sagen, keine Lösung, wie sie sich die Europäische Union, wie sie sich irgendwie Frau von der Leyen, wie sie sich Olaf Scholz vorstellt.
Oder die Ukraine selbst.
Und die Ukraine selber, genau. Weil der Punkt ist ja der, dass sich die Ukraine aktuell, aber auch Russland, sehr ja kompromissunwillig zeigen aktuell, weil natürlich beide die Hoffnung haben, das Ganze zu gewinnen. In den letzten Wochen sieht es für die Ukraine nicht mehr so gut aus, weil Russland natürlich relativ starke Fortschritte macht, weil sie einfach auch Unmengen an Personal und Material dort reinbringen können, was die Ukraine aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen ja gar nicht kann, dann eben auf Lieferungen von mehr Waffen und so weiter drängt. Und dann ist halt die Frage, inwiefern das tatsächlich möglich ist, diese Kompromissbereitschaft bei den Akteuren zu erhöhen und eben nicht nur bei der Ukraine zu erhöhen, sondern natürlich auch bei Russland zu erhöhen. Weil auf der anderen Seite sehen wir, dass Russland seit jetzt fast 3 Jahren dort was versucht, was man eigentlich innerhalb von einigen Wochen oder Monaten abgeschlossen haben wollte.
Eine Sonderoperation. Es bleibt auf jeden Fall, egal auf welchen Bereich wir blicken, das nehme ich jetzt aus diesem Gespräch mit Ihnen mit, egal ob wir jetzt auf Sachsen, den Bund oder eben auch auf die weltpolitische Lage blicken. Es sind turbulente Zeiten und es kann irgendwie gefühlt jeden Tag etwas Neues passieren.
Auf jeden Fall.
Ja, damit sage ich danke, Jannik Treiber, Politikwissenschaftler von der TU Dresden, für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Einen schönen Tag.
Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Ich hoffe, dieser Podcast hilft auch Ihnen dabei, in dieser politisch aufgeladenen und bisweilen doch unübersichtlichen Lage ein bisschen besser durchzublicken. Wenn Sie an den Themen, um die es hier in dieser Folge gerade ging, dranbleiben wollen, empfehle ich Ihnen noch genau 3 Dinge. Unseren Newsletter Politik in Sachsen, der Sie täglich auf den neuesten landespolitischen Stand bringt, unsere News-Apps von sächsische.de und lvz.de und, wenn Sie eher der Messenger-Typ sind, unsere Kanäle auf WhatsApp. Da verpassen Sie auch nichts, was in Sachsen und darüber hinaus wichtig ist. So, hier im Podcast geht es schon bald weiter mit der nächsten Folge. Ich würde sagen, bleiben Sie einfach irgendwie optimistisch, dass alles gut wird. Ich bleibe es auf jeden Fall auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Thema in Sachsen.